Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 27. März. Schön seid ihr dabei. Ein Team von WissenschaftlerInnen am CERN in Genf ist es diese Woche zum ersten Mal gelungen, Antimaterie zu transportieren. Dafür braucht es eine spezielle Falle für die Antiteilchen.
Eine besondere Eigenschaft der Antimaterie ist nämlich, dass sie, sobald sie mit der normalen Materie in Kontakt kommt, dass sie sich dann auslöscht, also in einem Lichtblitz verschwindet.
Das sagt der Experimentalphysiker Christian Smocher. Und wie steht es in der Schweiz um die Gesundheit der Bienen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Bienengesundheit etwas stabilisiert hat.
So der Bienengesundheitsberater Simon Giesler. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Wir beginnen mit den Meldungen aus der gestrigen Stadtratssitzung. Noah Piu.
Die Berner Stadtregierung muss ihren Handlungsspielraum ausloten, um gegen Lehrkündigungen vorzugehen. Das hat das Stadtparlament gestern beschlossen. Es hat ein entsprechendes Postulat für erheblich erklärt. Der Vorstoß verlangt, dass die Stadt prüft, welche Maßnahmen sie gegen Lehrkündigungen ergreifen kann. Es geht dabei um gesetzgeberische sowie bau- und planungsrechtliche Instrumente. Außerdem soll die Stadt ein Förder- oder Anreizsystem prüfen. Dieses soll den VermieterInnen dabei helfen, Sanierungen ohne Lehrkündigungen oder mit sozialverträglichen Übergangslösungen durchzuführen.
Auf der Traktantenliste des Stadtrats standen gestern zudem zwei Vorlagen zur Videoüberwachung.
Zum einen ging es um die Videoüberwachung in den Velostationen. Daran gibt es Kritik. Wir haben im Rabe-Info von gestern darüber berichtet. Der Stadtrat hat das Geschäft aber verschoben. Hingegen hat das Parlament gestern ein anderes Geschäft behandelt, bei dem es um Videoüberwachung geht. Die Stadt will im Eingangsbereich des Amts für Erwachsenen- und Kinderschutz Überwachungskameras anbringen. Dabei handelt es sich um Echtzeitüberwachung ohne Aufzeichnung. Der Stadtrat hat das Geschäft angenommen, dagegen gestimmt hat einzig die Fraktion GB Ja. Die Ratsmitglieder von AL, PDA und TIF haben sich der Stimme enthalten.
Im letzten Jahr haben sich in der Schweiz weniger tödliche Bergunfälle ereignet als in den Jahren zuvor.
Das zeigt die heute veröffentlichte Bergnotfallstatistik des Schweizerischen Alpenclubs SAC. Mit 98 Todesfällen handelt es sich um den tiefsten Wert seit 10 Jahren. Insgesamt sind die Bergrettungsdienste im letzten Jahr aber öfter ausgerückt. Dabei nahm insbesondere die Zahl von Rettungen unverletzter Personen zu. Die meisten von ihnen mussten gerettet werden, weil sie blockiert waren. Das heißt, sie konnten ihre Tour nicht aus eigener Kraft weiterführen oder abbrechen. Gründe dafür sind Erschöpfung oder Überforderung sowie Materialverlust und andere Missgeschicke.
Der Bundesrat empfiehlt ein Ja zur Änderung des Zivildienstgesetzes.
Das hat der Bundesrat gestern bekannt gegeben. Die Gesetzesänderung soll bewirken, dass weniger Dienstpflichtige zum Zivildienst zugelassen werden. Gegen die Gesetzesänderung hat der Zivildienstverband Ziviva das Referendum ergriffen. Die Abstimmung dazu findet am 14. Juni statt.
Ins Ausland. Das Pentagon erwähnt, bis zu 10.000 weitere Soldaten in die Golfregion zu entsenden.
Das berichtet der Deutschlandfunk unter Berufung auf das Wall Street Journal. Damit wollen die USA zusätzlichen Druck aufbauen in Gesprächen mit Iran. Das Pentagon entwickle zudem Optionen für einen massiven Schlag gegen den Iran, der auch Bodentruppen umfassen könnte.
Die Afrikanische Union begrüßt die UN-Resolution, die den transatlantischen Handel mit versklavten Menschen als das schlimmste Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet.
Die historische Entscheidung sei ein wichtiger Schritt für mehr Wahrheit, Gerechtigkeit und Heilung, schreibt die Afrikanische Union, wie der Fernsehsender Africa News berichtet. Am Mittwoch hat die UNO-Generalversammlung die entsprechende Resolution angenommen. Sie bezeichnet den transatlantischen Handel mit versklavten Menschen als das größte Verbrechen gegen die Menschheit. Argentinien, Israel und die USA haben dagegen gestimmt. 52 Länder haben sich der Stimme enthalten, darunter die Schweiz.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Piu. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf minus 4 Grad. Im Laufe des Tages zieht sich die Sonne zurück. Zeitweise gibt es Schnee und Regenschauer. Dies bei Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad. Am Sonntag ist es bedeckt und trocken. Am Nachmittag zeigt sich zwischendurch die Sonne. Am Montag ist es stark bewölkt bei schwachem Schnee oder Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 1 Grad.
Rabe Info.
Was einer Gruppe von WissenschaftlerInnen diese Woche am CERN in Genf gelungen ist, könnte Wissenschaftsgeschichte schreiben. Von außen sieht das Ganze zwar wenig spektakulär aus. Ein Lastwagen fährt durch ein Genfer Industriegebiet. Doch seine Ladung hat es in sich. Zum ersten Mal wird hier erfolgreich Antimaterie transportiert. Die WissenschaftlerInnen wollen damit genauere Experimente an der Antimaterie durchführen. Davon erhoffen sie sich neue Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Universums. Christian Smorra ist promovierter Experimentalphysiker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat am CERN die Falle entwickelt, in der sich die Antimaterie während des Transports befand. Noah Piu wollte von Christian Smorra wissen, was denn diese Antimaterie nun genau ist.
Wir beschäftigen uns ja in der Teilchenphysik damit, die grundlegenden Bausteine der Materie zu erforschen und wie diese kleinsten Teilchen miteinander wechselwirken. Und dabei haben wir eben herausgefunden, dass es zu jedem existierenden Teilchen ein Antiteilchen gibt. Also die Materie ist grundlegend gemacht aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Und die Antiteilchen dazu sind eben das Antiproton, das Antineutron und das Positron. Und die Teilchen unterscheiden sich eben durch das Vorzeichen ihrer Ladung.
Und wie genau beschäftigen Sie sich am CERN nun mit diesen Antiteilchen?
Am CERN gibt es eine besondere Anlage, die diese Antiprotonen erzeugt und dann eben auch abbremst, sodass man sie in eine Teilchenfalle laden kann. Und das ist also der einzige Ort auf der Welt, wo man die Antiprotonen in so eine Falle packen kann. Und dann kann man die dort genau untersuchen und man kann sie eben auch dann seit neuestem auch transportieren.
Genau, Ihnen ist es nun erstmals gelungen, solche Antiprotonen zu transportieren. Weshalb war denn das bisher nicht möglich?
Auf der einen Seite war es technisch noch nicht notwendig, dass man die Antiprotonen woanders hinbringt, um Experimente zu machen. Und dann ist es eben auch technisch schwierig, die Antimaterie zu erhalten. Eine besondere Eigenschaft der Antimaterie ist nämlich, dass sie, sobald sie mit der normalen Materie in Kontakt kommt, dass sie sich dann auslöscht, also in einem Lichtblitz verschwindet. Und das macht es dann natürlich schwierig, die Antimaterie über längere Zeit zu erhalten und eben zu speichern.
Mit einer speziell dafür entwickelten Falle ist es Ihnen nun aber gelungen, die Antiprotonen während des ganzen Transports zu erhalten. Wie genau funktioniert denn diese Falle?
Wenn man die Antiprotonen eben über längere Zeit speichern will, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass sie einmal nicht an die Wände des Behälters kommen. Dann würde nämlich auch genau diese Annihilationsreaktion stattfinden. Und damit das nicht passiert, nutzen wir das aus, dass die Antiprotonen eine Ladung haben. Und damit kann man dann eben Magnetfelder nutzen. Die lassen dann die Antiprotonen auf einer Kreisbahn fliegen. Und dann kann man sie zusätzlich noch mit solchen Ringelektroden, nennen wir das, da kann man dann eine Spannung anlegen, die die Antiprotonen anzieht. Und dann kann man die in einem bestimmten Platz in dem Magnetfeld festhalten, sodass sie eben nicht in Kontakt mit den Wänden kommen. Und dann, was auch noch wichtig ist, ist, dass in diesem Behälter darf kein Restgas drin sein. Das heißt, man braucht also ein sehr, sehr gutes Vakuum. Ein Vakuum, wo weniger Teilchen drin sind als im interstellaren Medium, so dass eben die Antiprotonen während der Speicherzeit nicht auf irgendwelche Restgasatome treffen, so dass sie dann auch eben annihilieren würden.
Habe ich das richtig verstanden? Es war also dank eines Magnetfeldes möglich, die Teilchen in diesem Vakuum in einer Art Schwebezustand zu halten.
Ganz genau so kann man sich das vorstellen. Und das war auch eine große Fragestellung, die uns noch bei unserer Testfahrt beschäftigt hat, wie gut denn das Vakuum eigentlich während der Fahrt ist. Und wir konnten jetzt eben feststellen, dass es uns gelungen ist, dass das Vakuum so gut ist, dass die Antiprotonen während und nach der Fahrt auch erhalten bleiben.
Sie bleiben also während der ganzen Fahrt erhalten. Wie lange ist es denn mit dieser Falle nun möglich, diese Antiteilchen zu speichern?
Was wir bis jetzt sagen können, ist, dass wir die Antiprotonen, die haben wir jetzt nicht direkt vor der Fahrt geladen, sondern die waren jetzt schon 2 Wochen lang gespeichert, bevor wir diese Fahrt gemacht haben. Und jetzt ist die Fahrt jetzt schon 2 Tage vorüber und wir haben noch keine Verluste gesehen. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus, dass wir eben über längere Zeiträume verlustfrei die Antiprotonen speichern können.
In dem Fall ist es möglich, diese Teilchen über einen längeren Zeitraum jetzt zu speichern. Nun stellt sich die Frage, wozu das Ganze? Was können Sie nun dank der Transport- und Speichermöglichkeiten neu herausfinden?
Wir gehen im Moment einer grundlegenden Fragestellung nach, dadurch, dass wir die Bausteine von der Materie und Antimaterie so genau wie möglich vergleichen, um zu schauen, ob Materie- und Antimaterie-Bausteine eben identisch sind, bis auf das Ladungsvorzeichen eben, oder ob es da kleine Unterschiede gibt, die man bis jetzt übersehen kann. Und wenn wir diese Experimente am CERN in einem Antiprotonenentschleuniger machen, dann können wir dort nicht so genau messen, weil diese Anlage produziert eben eine Menge Magnetfeldfluktuation. Was wir mit der Transportfalle erreichen wollen, ist nachher, dass wir diese Vergleiche, sagen wir mal einen Faktor 100 oder vielleicht sogar einen Faktor 1000 genauer machen können, als wir das an dem Antiprotonenbeschleuniger am CERN machen können. Und damit eben nochmal viel empfindlicher schauen können, ob Materie oder Antimaterie nicht doch noch irgendwo einen kleinen Unterschied hat.
Was würde uns das denn über die Beschaffenheit des Universums verraten, wenn sich nun herausstellen würde, dass es doch solche Unterschiede gäbe zwischen Materie und Antimaterie?
Ja, also die große Fragestellung, die wir eigentlich nicht verstehen im Moment, ist, dass in unserer Theorie gehen wir davon aus, dass Materie und Antimaterie äquivalent sind. Wir haben ja dieses Urknallmodell und nach unserer Theorie erwarten wir, dass beim Urknall eben Materie und Antimaterie gleich häufig entstanden ist. Und eine Folge davon wäre eben, dass sich der größte Teil dieser Materie und Antimaterie dann eben jetzt ausgelöscht hätte und wir ein mehr oder weniger leeres Universum vorfinden würden. Das ist aber nicht das, was wir beobachten. Wir sehen, dass es im Universum sehr viel mehr Materie gibt, als wir erwarten würden. Und wir sehen auch keine signifikanten Quellen von Antimaterie in unserer Nähe oder überhaupt im Universum. Und deshalb fragen wir uns halt, wo diese Asymmetrie vom Universum herkommt, wo unsere Theorie doch so symmetrisch ist.
Das war Christian Smocher. Er ist promovierter Experimentalphysiker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat am CERN die Falle entwickelt, in der sich die Antimaterie während des Transports befand. Rabe Info. Vergangenes Jahr wies der Bienengesundheitsdienst eine schwere Vergiftung eines Bienenvolks durch ein Biozid nach. Solche Vergiftungsfälle haben in den letzten Jahren abgenommen. Dennoch setzen nach wie vor verschiedene Faktoren der Bienengesundheit zu. Simon Giesler ist Bienengesundheitsberater beim Bienengesundheitsdienst. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie sich eine Bienenvergiftung denn äußert.
Bienenvergiftungen zeigen sich am Bienenstock oder vor dem Bienenkasten, in dem dort tote Bienen sich am Boden befinden und halblebige Bienen verwirrt vor dem Bienenkasten herumlaufen, auch zum Teil zittern und lethargisch sich verhalten und auch zum Teil sich so im Kreis drehen, einfach atypisch sich verhalten.
Und 2025 hat Apiservice eine Vergiftung nachgewiesen. In den letzten Jahren verzeichnen sie einen stetigen Rückgang von Bienenvergiftungen. Worauf ist denn dieser Rückgang zurückzuführen?
2019 hat man im Parlament beschlossen, dass man in der Landwirtschaft einen Absenkpfad Pestizide einschlagen will. Und das hat dazu geführt, dass wirklich die Anwendung sorgfältiger gemacht wurde, aber auch einige alte Insektizide weggefallen sind, Wirkstoffe, die in den beiden Insektiziden gängig sind, die sind weggefallen. Und das hat dazu geführt, dass weniger Produkte angewendet werden können und so auch die Gefährdung der Bienen etwas weniger war. Möglicherweise auch noch gewisse Wettereffekte in den letzten Frühling.
Können Sie das mit den Wettereffekten etwas ausführen?
Ja, es ist so, wenn die Pflanzen blühen oder unmittelbar davor, wenn dort Schlechtwetter herrscht, dann kann es sein, dass die Landwirte halt in einem Fenster dann trotzdem behandeln müssen, die das dann nicht mehr ganz optimal ist. Und auf der anderen Seite, wenn es für die Bienen genügend andere Blüten hat, sind sie auch weniger exponiert, wenn sie nicht nur auf die behandelten Flächen fliegen müssen. Solche Effekte spielen da eine Rolle.
Dieser Rückgang von Bienenvergiftungen ist ja eigentlich eher positiv, aber in den vergangenen Jahren machten immer wieder Meldungen die Runde, dass die Bienengesundheit bedroht ist, unter anderem durch Pestizide oder dem Rückgang an Biodiversität oder auch Schädlinge wie die Varroamilbe oder die asiatische Hornisse, die den Bienen zusetzen. Wie steht es allgemein um die Gesundheit der Honigbiene in der Schweiz aktuell?
Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass sich die Bienengesundheit etwas stabilisiert hat, insbesondere auch so die bakteriellen Krankheiten wie Faul- und Sauerbrut, die sind rückläufig. Die Varroamilbe ist nach wie vor eine Herausforderung für die Imkerinnen und Imker, aber dort hat man auch Methoden und Möglichkeiten und muss einfach auch sorgfältig arbeiten. Zusätzlich ist schon ist nicht ganz einfach bezüglich der Biodiversität. Die Blütenvielfalt nimmt eher noch ab und es ist für die Bienen nicht ganz einfach, genügend Nahrung auch zu finden über das ganze Jahr. Das spielt eine wichtige Rolle. Dann so neue Schädlinge oder neue Insekten, die einwandern in die Schweiz, wie die asiatische Hornisse, spielen eine Rolle. Insbesondere ist es jetzt wichtig, dass die Imker sehr gesunde und starke Bienenvölker pflegen, weil die asiatische Hornisse insbesondere auch die schwächeren und kleineren Bienenvölker schädigen kann.
Nun ist ja die Honigbiene nur eine von Hunderten von Bienenarten. Gemäß Bundesamt für Umwelt seien vor allem die Wildbienenarten gefährdet. Diese liefert zwar keinen Honig, aber Wildpflanzen sowie landwirtschaftliche Kulturen sind durchaus auch auf die Bestäubung durch Wildbienen angewiesen. Wie sieht denn die Situation bei den Wildbienen aus?
Die rund 600 Wildbienenarten, die es in der Schweiz gibt, die sind sehr wichtig für die Ökologie und leider sind über die Hälfte gefährdet. Und es ist vor allem aufgrund des bescheidenen Blütenangebots und auch der geringen ökologischen Flächen oder dem Rückgang dieser Flächen und auch der Nistgelegenheiten ist das nicht ganz so einfach für diese Wildbienenarten. Es schaut kein Imker dazu. Und das führt schon dazu, dass dort man hinschauen muss, wie man die unterstützen und fördern kann. Und es ist immer sehr interessant, wie die Leute auch Wildbienenhotels aufstellen. Aber das ist nur für einen geringen Anteil der Wildbienen ist das eine Hilfe. Über 80% brauchen andere Nistgelegenheiten, wie zum Beispiel Sandhaufen. Und dort braucht es sicher mehr Aufmerksamkeit, nebst einem vermehrten Blütenangebot speziell für diese Wildbienen.
Simon Giesler vom Bienengesundheitsdienst haben wir gehört. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Das war's für heute vom Rabe Info vom 27. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Und am Sonntag senden wir aus dem Berner Rathaus anlässlich der kantonalen Wahlen. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.